Herzlich willkommen zu People at Work, dem Podcast für Menschen in der modernen Arbeitswelt, die über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Netzwerken wird oft als das Mittel zur persönlichen Karriereentwicklung genannt. Viele Studien behaupten, nicht die Qualifikation entscheide über Karriere, sondern das Netzwerk und das Selbstmarketing. Damit erklärt sich auch, warum nach Aussage vieler MitarbeiterInnen Vorgesetzte häufig keine Ahnung hätten oder zumindest fachlich keine Unterstützung wären. In unserem heutigen Podcast geht es genau darum: Netzwerk und Karriereentwicklung. Darüber spreche ich mit Friedrich Rattmann. Friedrich Rattmann ist Geschäftsführer der Constantin Television und der Movie GmbH, einer 100%-Tochter der Constantin Film in Berlin. Friedrich habe ich vor 4 Jahren ungefähr kennengelernt, als er als einziger Mann in einem Training über Karriereentwicklung von Frauen teilnahm. Die Motivation für seine Anwesenheit an dem zweitägigen Seminar macht er direkt am Anfang ziemlich deutlich. Ich tue das für Laura. Ich freue mich sehr, dass wir bis heute im Kontakt geblieben sind und uns jetzt hören. Herzlich willkommen in die Büros der Constantin Film in München-Schwabing. Herzlich willkommen, Friedrich.
Vielen Dank. Willkommen zurück.
Hallo, wir haben uns ja tatsächlich in diesem Seminar kennengelernt, dessen Titel war, ich habe das nochmal nachgeguckt, modernes Gleichstellungsmanagement für Personalverantwortliche. Das Ziel war es ja damals, es war eine mehrstufige Reihe, die ging über 5, 6 Jahre, Frauen in der Medienbranche zu fördern und zwar auch konkret in Führungsrollen. Ich glaube, an dem Tag, an dem du den Seminarraum in Berlin betreten hast, hattest du keinen blassen Schimmer, was dich da erwarten würde. Damals ging es dir ja wirklich hauptsächlich um eins, und zwar um Laura. Erzähl doch mal.
Ich war da etwas überrascht, ob der ganzen, was da auf mich zukam. Ich wusste es gar nicht. Also die Laura, ich war damals auch Geschäftsführer zusammen mit einem Kollegen von mir, dem Dieter, und der Dieter wurde älter und älter und musste irgendwann eben, es zeigte sich ab, dass er pensioniert wird, und wir haben überlegt, wer kann ihm folgen als Herstellungsleiter und in der Firma. Und die Laura war schon ein paar Jahre bei uns, und eigentlich hat der Dieter schon am ersten Tag fast schon gesagt, die kann richtig was, die müssen wir irgendwie binden. Das Seminar hat dann die Laura eigentlich selber entdeckt, kam dann auf uns zu, ob wir das irgendwie sponsern wollen. Wir haben gesagt, also ehrlich gesagt, ohne das richtig vertieft anzuschauen, ehrlich gesagt, in dem Zeitpunkt. Das kannst du gerne machen, weil wir sie mit allem unterstützen wollten, was sie aus ihrer Sicht weiterbringen konnte. Und dann kam ich also in den Kurstage, die du da geleitet hast, und war wirklich überrascht über die Struktur der Teilnehmerschaft, auch über die Anzahl, ehrlich gesagt, der Teilnehmer. Das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, vor so einer großen Gruppe mit vielen Menschen irgendwie zusammen Dinge zu erarbeiten, aber es hat eigentlich gut funktioniert, und jeder von uns sollte ja dann sich befassen mit einem Projekt in seiner Firma, und mein Projekt war dann tatsächlich eben, was ich ja natürlich anbot, die Laura. Und wie können wir sie sozusagen dahin bringen, wo wir sie, der Dieter und ich, eben hinbringen wollten, zur Herstellungsleiterin der Movie. Und dann haben wir eben so einen Karriereplan gemeinsam, auch mit Unterstützung sozusagen, auch von dir natürlich, aber auch mit Feedback von anderen aus der Gruppe, haben wir den entwickelt, was sie erst noch machen soll und dies und jenes, Produktionsleiterin, und dann nach 1, 2, 3 Jahren, dann nach 3 Jahren sollte sie soweit sein, den Dieter zu ersetzen, der dann schon 1,5 Jahre gar nicht mehr da gewesen wäre, aber wir hätten dann vorübergehend jemand anders gehabt, und sie wäre dann langsam in diese Fußstapfen vom Dieter geschlüpft.
Ja, es gibt ja viele so Karrierepläne gibt es ja tatsächlich unheimlich viele, ne? Also ich kenne das natürlich auch von größeren Unternehmen, auch noch aus meiner aktiven Zeit, dass die Pläne mal da sind. Die Frage ist ja nur, werden sie erreicht? Wie war das bei euch?
Ja, absolut. Da gehören dann natürlich alle dazu, vor allem natürlich die in erster Linie die Person, für die man den Plan gemacht hat. Und das muss man dann auch von der Firmenseite entsprechend auch supporten. Aber die Laura hat es zwar einfach was ganz Natürliches. Die hat diese Sachen so schnell umgesetzt und die wusste genau, was sie tun und was sie treiben will. Man hat eigentlich gar nicht groß sie noch aktiv unterstützen müssen, sondern es hat eigentlich gereicht, dass man sich gefreut hat, dass sie da war und die Arbeit gemacht hat, die sie gemacht hat, die war eh super. Also auch das Lob der Arbeit und die Wertschätzung und so weiter. Also solche Dinge waren eigentlich gefühlt gar nicht erforderlich, weil das war so ein Selbstläufer und hat das dann viel schneller alles umgesetzt als gedacht. Wir haben sie ein Jahr früher schon als Nachfolgerin vom Dieter als Chefin der Herstellungsleitung installiert und faktisch ist sie dann auch noch sogar einen Schritt weiter jetzt gekommen, nämlich im letzten Jahr, weil wir gemerkt haben, dass wir auch, ich hatte dann mit einer, Dieter war ja nicht mehr da, dann kam eine neue Co-Geschäftsführerin, eine Produzentin und wir beide haben auch gemerkt, die Sarah und ich, dass wir noch jemanden brauchen, aus dem, der sozusagen die Ärmel hochkrempelt und die physische Produktionstätigkeit auch in der Geschäftsführung repräsentieren kann. Und gleichzeitig eben auch so ein Typ ist, wie der Dieter war, also der so ein Menschenfänger, aber eben keiner, der Marketing macht, sondern der eine natürliche Begabung hat, mit Menschen extrem gut umzugehen und gute Stimmung zu verbreiten, neben der fachlichen Fähigkeiten. Und so kam es, dass die Laura dann tatsächlich schon, so wann war das? Zweiten Jahreshälfte letzten Jahres ist sie dann auch noch Co-Geschäftsführerin von der Movie geworden. Jetzt sind wir da wieder sind wir da zu dritt. Von dem, was die Laura jetzt macht, das hätte man sich nicht ausmalen können, wie toll sie es gemacht hat. Und das macht extrem viel Spaß mit ihr. Es ist eine unglaublich talentierte, coole, natürliche Person, die auch fachlich extrem gut ist und vor allem, die nicht lange fackelt und die Sachen in die Hand nimmt. Das gibt es ja nicht so häufig. Viele fragen ja dann, kann ich den anrufen oder kann ich dies machen oder kannst du das nicht mit dir machen oder so. Die macht eigentlich eher das Gegenteil. Die gibt da Vollgas und erzählt dann, was sie schon gemacht hat. Und das ist einfach, das ist großartig.
Super, ganz nach dem Motto: Don't ask for permission, ask for forgiveness. Schon einfach mal
Genau.
ausprobieren und im Zweifel, wenn es gut war, sagt sowieso jeder, hätte ich genauso gemacht. Und wenn es nicht so gut war, mein Gott, dann hat man halt mal was probiert und ist vielleicht auch schiefgelaufen. Aber cool, also das ist ja eine richtig tolle Story, auch für dieses Programm. Das war ja damals Sparks vom Erich-Pommer-Institut. Und ich kann mich erinnern, die Sarah habe ich ja auch mal kennengelernt. Das war, glaube ich, dann schon das Nachfolgeprogramm Shift F. Muss man wirklich ja auch mal an der Stelle sagen, da hat das Erich-Pommer-Institut auch ein tolles Programm auf die Beine gestellt mit verschiedenen Trainern, mit verschiedenen Coachings, also auch begleitendem Coaching und genau auf die Punkte eingezahlt, die ja auch noch oftmals in der Karriere auch fehlen. Einfach Wissen, Know-how, ein bisschen über Personality, über Auftritt, Präsentationstechniken und natürlich auch so Klassiker wie Change Management, Konfliktlösung. Also da neben dem natürlichen Talent, was offensichtlich bei Laura und bei Sarah sowieso schon da ist, dann auch noch aufgesattelt mit ein paar Tools und Methoden und jetzt läuft das. Das freut mich total.
Ich weiß nicht, ob es dieses Programm jetzt noch in der Form gibt. Wir haben ja sogar drei Frauen in diesem von uns. Von mir. Wir haben eine kleine Firma. Wir haben 11, 12 Mitarbeiter. Wir haben sogar drei von uns haben das Programm gemacht. Und die waren alle auch deswegen sehr angetan, weil man dort auch sozusagen schon netzwerken konnte. Das waren ja gar nicht mal so, dass es unbedingt auch andere Filmproduktions Teilnehmer waren, aber die haben, also die Laura vor allem, die Sarah auch, die haben da echt auch gute Kontakte, mit denen sie sich austauschen, über dies oder jenes, auch geschäftlicher Natur. Und es war schon eine tolle Initiative. Also ich
Ja.
kann das nur, kann mir nur hoffen und wünschen, dass es weiter oder neu aufgesetzt wird und mehr. Wir hätten auch schon eine neue Kandidatin dafür, nicht bei der Movie, aber bei der Konstantin, dass man das nochmal versucht, prominenter oder bekannter zu machen oder dass man es neu aufsetzt.
Ja, also Shift F läuft jetzt gerade die letzte Runde, kann ich sagen, weil die Gruppe hatte ich letzte Woche. Auch wieder eine ganz tolle, bildgemischte Gruppe. Und es wird auf jeden Fall fortgesetzt. Das Erich-Pommer-Institut ist gerade dabei, das sozusagen aufzusetzen. Das ist das Gute. Genau, dann freuen wir uns auf die Teilnehmerinnen von Konstantin und natürlich auch aller Tochterfirmen. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, deine Karriere und in dem Zusammenhang auch den Dieter erwähnt. Lass uns doch mal einen Blick darauf werfen, auf deine Karriere, dein Leben. Du bist ja zwar ungefähr 20 Jahre, über 20 Jahre, glaube ich, schon in der, ich sagen wir mal, sehr lebendigen Filmbranche, nennen wir sie mal lebendig, tätig. Also Bereich Film und Fernsehproduktion. Und da gehörst du, würde ich schon sagen, so zu den Top-Juristen im deutschsprachigen Raum. Bei Konstantin hast du eine Doppel- oder gar Dreifachfunktion als GF der Movie GmbH in Berlin, als GF der Konstantin Television in München und Business Affairs machst du ja auch irgendwie noch. Das hört sich ziemlich umfangreich an. Was genau machst du da und wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, das war ein ziemlich langer Weg. Jurastudium ist ja eins der Studien, die etwas länger dauern, weil man ja danach im Studium noch dieses Referendariat machen muss. Ich habe danach noch ein Jahr im Ausland auch studiert, in England. Und dann habe ich noch eine Promotion gemacht, für die ich länger als geplant gebraucht habe, was auch damit zu tun hatte, dass ich da das Glück hatte, ein Stipendium beim Max-Planck-Institut zu haben und das eigentlich eine ganz schöne Situation war, dass man sozusagen bezahlt promovieren konnte. Jemals war ich so ungefähr ja, circa 30, als ich dann fertig war. Und dann habe ich angefangen, also meine Promotion ging auch über Film schon, über Filmsynchronisation. Also ich wollte was mit Film oder mit Fußball machen und hatte mal eine Bewerbung zum FC Bayern geschickt, die aber noch nicht mal beantwortet wurde. Damals waren die noch nicht so ausgerichtet. Sie haben dann 5, 6 Jahre danach tatsächlich da eine riesen rechtliche Abteilung aufgebaut bei Bayern. Bin aber, glaube ich, ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Jedenfalls habe ich dann 3 Jahre halbtags in der Kanzlei gearbeitet, die Marken- und Urheberrecht und solche Sachen gemacht hat, halbtags und halbtags in einer kleinen Arthouse-Filmproduktionsfirma von einer Freundin von mir, Naked Eye Filmproduktion hieß die. Die haben zum Beispiel das Labyrinth des Schweigens produziert. Und in der Kanzlei, das hat mir so vom Anwaltsein nicht so richtig Freude bereitet, weil man sich ja doch, man arbeitet sozusagen immer für fremde Sachen und nie in eigener Sache. Und es war mir auch zu ernst, sage ich mal, und ja, vielleicht auch zu juristisch, aber ich habe Geld verdient, während in der Filmproduktion hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Da war ich tatsächlich aber so ein Mädchen für alles und wurde also zum Kopieren geschickt, habe irgendwelche Förderanträge ausgeliefert, habe da gar nicht so viel juristisch gemacht, sondern eher wie so eine Art Praktikum auf Dauer, sage ich mal. So ein bisschen, habe aber viel mitbekommen. Habe auch mitbekommen, sozusagen so den bescheidenen Weg der Filmproduktion, also mit wenig oder kaum Ressourcen, wo jeder Pfennig umgedreht wird. Aber dann hatte ich irgendwie keine Perspektive, weil das eine hat mir ja nicht so richtig Spaß gemacht und das andere hat kein Geld gegeben. Und dann bin ich zufällig auf diese Stellenanzeige gestoßen. Der Konstantin-Film hatte mich da dann beworben. Beim ersten Mal haben sie mich nicht genommen, aber eine kurze Zeit später war nochmal Bedarf. Und dann kannte ich jemanden, der in der Abteilung schon war, die mich unterstützt hat. Und ich hatte auch von außen eine Empfehlung. Und dann bin ich da 2004, habe ich da angefangen zu arbeiten und habe alle Bereiche eigentlich gemacht, Filmproduktion und Auswertung. Ein bisschen auch so Lobbyarbeit und so politische Arbeit, Gesetzgebungsverfahren kommentiert und sowas. Und habe aber eben auch, war auch für die Movie zuständig als Jurist, der sich um die Movie-Angelegenheiten in Berlin kümmert, wenn die Produktion gemacht haben. Und so bin ich in Kontakt mit dem Oliver Berben gekommen, der damals Geschäftsführer war. Und als der zweite Geschäftsführer aufhörte, haben sie mich gefragt, ob ich da einsteigen will. Das war 2010. Und das habe ich dann sehr gerne gemacht. Und war dann sozusagen für die, ab da für die nicht kreativen Sachen zuständig. Zum einen natürlich schon noch bei Verträgen sozusagen mit draufschauen, aber auch sonst für Finanzierung und organisatorische Sachen und na, alles Mögliche, was so anfällt, was nicht Akquise und nicht kreative Entwicklung und nicht Produzenten Tätigkeit ist. Dann ist der Oliver nach München, ist da ja Vorstand geworden, der Constantin Film AG, und hat mich eben gefragt, ob ich auch noch in die Constantin Television kommen möchte, die er umbauen und größer strukturieren und größer ausbauen wollte, dass mehr für Fernsehen und mehr für Streamer gemacht wird. Und das habe ich dann auch gerne gemacht, und war vor 4 Jahren, und da bin ich eben für den, wie ich es eigentlich gerade schon umschrieben habe, also den nicht kreativen Bereich Geschäftsführer dieses Business Affairs. Das ist schwer zu verdeutschen, aber finanzielle Sachen, organisatorische Verkauf, Co-Produktion und solche.
Wobei das eine sehr große Geschäftsführung ist, weil wir einfach sehr, sehr viele Bereiche abdecken müssen und auch die Tochterfirmen unterstützen. Und ich habe also eine Kollegin und drei Kollegen. Jemand ist für den Finanzbereich zuständig, jemand für alle kreativen Belange und natürlich ist auch der Herstellungsleiterbereich mit abgedeckt.
Cool. Ja, du hast gerade schon gesagt, ziemlich viel zu tun, ziemlich bunter Strauß an Themen. Da kommst du sicherlich auch hin und wieder in die Situation, dass du Leute suchst, Talente. Also, ich meine, jede Führungskraft hat immer mal so die Fühler ausgestreckt nach neuen Talenten, dass man weiß, irgendwie man wächst, man strukturiert sich um, irgendjemand geht auch mal raus. Und gerade aktuell scheint es wohl so zu sein, zumindest berichten das schon so die ersten Arbeitgeber und auch die Branche im Netzwerk, dass es für offene Stellen sehr viele Kandidatinnen gibt, also auch gute auf dem Markt. Und einige Unternehmen sind ja auch tatsächlich schon so ein bisschen in Straucheln geraten, pandemiebedingt. Und es scheint schon zu spüren zu sein, während vor der Pandemie es ja eher so war, dass ein Arbeitnehmermarkt herrschte. Also gute Bewerberinnen mit bestimmten Qualifikationen konnten oft so zwischen zwei, drei Angeboten auch durchaus wählen. Wie siehst du denn die Entwicklung tatsächlich am Arbeitsmarkt? Wird bald womöglich jeder froh sein, einen Job zu haben und unser Thema von heute, Talentmanagement, vielleicht gar kein Thema mehr sein?
Doch, es ist ein großes Thema. Also zunächst will man ja die Besten haben, und die werden immer umkämpft sein, egal wie die, also aus meiner Sicht jedenfalls in der Medienbranche, egal wie die Marktsituation ist. Tatsächlich ist es so ein bisschen zu trennen, glaube ich, im Filmbereich zwischen dem Kinobereich und vor allem da der Auswertung. Das ist natürlich gerade eine Katastrophe. Die Kinos sind zu, und da ist gerade tatsächlich viel Kurzarbeit, und das ist wirklich sehr, 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 sehr problematisch. Im Filmproduktionsgeschäft ist es anders. Da liegt wahrscheinlich sogar eine Vollbeschäftigung vor, die durch die Präsenz der vielen Streamer. Und da kommen ja noch mehr. Es gibt einfach wahnsinnig viel Bedarf an Content. Die Sender sind nach wie vor ja da, auch wenn die öffentlich-rechtlichen Sender natürlich in der Kritik sind, wen einsparen müssen und so, aber trotzdem beauftragen sie noch relativ viel Programm. Und dann hast du eben Sky, Amazon, Netflix, und jetzt kommt Star und noch weitere Streamer, die alle Inhalte brauchen und auch viel Inhalte brauchen und auch regelmäßig Inhalte brauchen. Und das heißt, alles, was mit Herstellung zu tun hat und auch dann, sage ich mal, Lizenzierung an solche Plattformen, da ist Mangelware an Personal, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Teil muss man da ein Dreivierteljahr im Voraus planen, um zum Beispiel für eine Filmproduktion die relevanten Szenenbild, Kostümbild und diese ganzen Menschen zu haben. Und im Base Office, sage ich mal, für die Arbeit, die unabhängig von den Produktionen anfällt, ist es auch so, dass es echt schwierig ist, sehr gute Leute zu finden, jedenfalls wenn man nicht anfängt, preislich zu spinnen. Also abwerben mit viel Gehalt, das kann man immer, aber da gibt es natürlich auch Grenzen, und deswegen muss man schauen, dass man dass man das Unternehmen attraktiv gestaltet, dass die Arbeit irgendwie Spaß macht. Work-Life-Balance wird immer wichtiger als Stichwort. Die Zeiten sind sozusagen so ein bisschen vorbei, wo sich die Leute kaputt gemacht haben. Das ist in der Produktion anders. Wenn der Film zusammen umgesetzt wird, dann müssen die natürlich da vehement jeden Drehtag massiv ranklotzen. Aber jetzt mal im Bürobereich, nenne ich es mal so, da ist schon vielen Menschen mittlerweile wichtig, dass man genug Freizeit hat. Und da ist halt das Homeoffice, wenn du so willst, was jetzt ja weit verbreitet ist, aus meiner Sicht schon ein ganz guter Schritt, weil es Anfahrtswege sind nicht mehr, fallen weg. Das heißt, du sparst dir schon mal bei vielen die Anfahrtszeit. Und die Flexibilität der Arbeitszeiten ist, glaube ich, auch, hat sehr große Bedeutung gewonnen. Und das hilft, glaube ich, auch vielen, wenn es eigentlich egal ist, zu welcher Uhrzeit sie ihre Arbeit machen, und man da nicht so drauf schaut, sondern dass halt wichtig ist, dass die Arbeit gemacht wird.
Ja, ist ja durchaus eine gute Nachricht auch an den Arbeitsmarkt und an die Arbeitnehmer, dass wir weiterhin davon ausgehen, dass Talentmanagement, Talententwicklung und auch Retention ein wichtiges Thema sein wird. Wir wissen ja auch alle, wie stressig das ist, wenn Stellen nachbesetzt werden müssen. Erstmal Ausschreibung, dann Vorauswahl, Vorstellungsgespräche, Auswahlverfahren, Assessment Center womöglich noch, Vertragserstellung, Onboarding. Also vergehen ja auch ruckzuck mal 6 bis 9 Monate, bis derjenige überhaupt dann da ist. Und wenn man jetzt halt betriebsbedingt womöglich kündigen und wieder suchen müsste, man weiß ja auch, dass gerade Führungsfunktionen noch schwieriger zu besetzen sind. Und wenn dann auch noch was vielleicht fehlbesetzt ist, aufgrund von Irrungen und Wirrungen und weil man sich mal vertan hat, kann das ja auch durchaus sehr teuer werden. Wir sprechen da ja von bis zu 1,5 Jahresgehältern an Aufwand und Kosten. Also die Bindung von Talenten, Talent Retention, Neudeutsch, Talententwicklung, wird weiterhin attraktiv bleiben und wichtig bleiben für Arbeitgeber. Jetzt hast du schon gerade ein paar Punkte genannt. Wie kann man das attraktiv gestalten? So ein bisschen, was hat sich jetzt fast schon durch Zufall ergeben, oder jetzt automatisch ergeben, sagen wir mal, Work-Life-Balance, so als Stichwort. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache, weil eigentlich ist ja so Work-Life-Blending, vieles überschneidet sich. Wie kommt man damit zurecht? Will man es mehr trennen? Aber auf jeden Fall sind wir jetzt in der Situation, dass mehr Flexibilität möglich ist und dass viele auch nach Lösungen dafür suchen und jeder auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden muss, wie kann ich damit gut umgehen, brauche ich da meine Abgrenzung, finde ich es vielleicht sogar ganz gut, morgens was zu machen, mittags Sport zu machen, dann wieder anzufangen, gucke auch abends nochmal in die Mails oder ne, das vermischt ja gerade so Berufswelt und Privatleben. Aber wenn wir nochmal so auf Talente gucken, die du vielleicht auch gerne gehalten hättest und dann nicht halten konntest, woran lag das so nach deiner Rückschau? Und was waren so deine Kernlearnings? Es hören ja auch viele Personaler zu und viele Führungskräfte, die vielleicht auch schon mal in der Situation waren. Was ziehst du für dich so für Schlüsse?
Also, das sind so ein paar Kriterien, glaube ich, die man da im Auge behalten muss. Und vieles lernt man doch erst, wenn was in die Hose gegangen ist. Also, ich glaube, das Erste ist, dass die Stellenausschreibung tatsächlich exakt oder quasi exakt dem entspricht, wie dann die Arbeit aussieht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Erwartungshorizont muss auf beiden Seiten gleich sein und da können schnell Fehler passieren. Dann ist, glaube ich, wichtig, und da sind auch bei uns ist mal auch was schiefgelaufen, wenn du so willst, dass man eben, es hängt mit der Stellenausschreibung so ein bisschen auch zusammen, dass man die Leute auf die falsche Position einsetzt und die Aufgaben nicht passen zu dem Profil des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Dann muss man, glaube ich, viel reinhören und gerade am Anfang und einfach immer wieder den Neuankömmling sozusagen ansprechen und mit ihm sprechen und hören, wie es ihm eigentlich da geht. Und wenn da ein Feedback kommt, also da muss man sensibel, glaube ich, sein in dem, was man hört, dass man muss sofort merken, wenn da irgendwas nicht, auch wenn er oder sie das nicht so richtig direkt sagt, aber wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, da da passt was nicht, dann muss man da ein bisschen reinschauen und nachbohren.
Du meinst dieses
Es
zwischen
fällt
den
doch
Zeilen
immer.
hören, ne? Dieses zwischen den Zeilen
Absolut.
hören
Und
und so. Was
dann,
ist die Botschaft hinter der Botschaft?
genau, viele trauen sich ja nicht direkt was zu sagen. Und manche sagen vielleicht auch was anderen, mit denen man, also anderen Mitarbeitern oder Kollegen. Und da muss man vielleicht auch das Netzwerk so ein bisschen ausspannen und sich mehr umhören. Habt ihr irgendwie, wie ist euer Gefühl? Wie fühlt sich der oder die zurecht? Und das dann auch ernst nehmen, wenn dann vielleicht Warnrufe kommen, fühlt sich falsch eingesetzt oder überfordert oder unterfordert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dann, glaube ich, muss man schon auch immer eine Perspektive aufzeigen. Und das auch vielleicht aktiv tun und nicht warten, bis man darauf angesprochen wird. Ich glaube, dass diese Zeiten, gerade wenn man eben, wenn gutes Talent begehrt ist, dann kann man nicht sagen, ja, warum hat er sich nicht gemeldet und hat nicht gefragt, sondern dann fühlen sich vielleicht manche nicht richtig einsortiert, eingenordet und hören sich dann um und denken sich dann woanders, gucken die vielleicht besser auf mich. Also, dass man vielleicht aktiver auch Perspektiven aufzeigen. Und wenn man das nicht macht, besteht eben, glaube ich, die Gefahr von der, dass sich die Leute umschauen
Ja.
nach anderen Firmen.
Was du getan hast natürlich, auch damals noch mit dem Dieter zusammen, du hast reviewed, also Talent Review gemacht, also und scheint es auch immer noch zu machen, wo stehen die Leute gerade, was brauchen sie mehr, was brauchen sie weniger, sind sie noch zur richtigen Zeit am richtigen Platz, passen sie auf die Aufgabe. Das ist ja häufig tatsächlich auch so, dass der Mitarbeiter dann auf eine andere Position wechselt und kann dann seine Talente viel besser einbringen und zeigt dann auch eine ganz andere Performance. Und das sind ja alles Dinge, das hört man ja. Darüber hast du dir schon viele Gedanken gemacht. Und eben auch dann zu sagen, ich hole mir mal Feedback ein, ich spreche denjenigen an. Mitarbeiter wollen ja dann durchaus mal gefragt werden, auch angesprochen werden. Nicht jeder hat den Mut, selber auch die Hand zu heben. Von daher sehe ich da durchaus schon viele gute Punkte, gerade auch Feedback, ist immer ein Thema, auch in Mitarbeiterbefragungen. Ich bekomme zu wenig Feedback, ich werde nicht ausreichend geführt im Sinne auch von wertschätzend und anerkennend. Es finden zu wenig Gespräche mit mir statt. Das heißt ja auch, Menschen verschwinden dort, wo sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Und das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, die gucken sich dann um, wo bekomme ich mehr Aufmerksamkeit? Genau. Ja, Talent, Management, Karriereentwicklung von Frauen oder Karriereentwicklung generell, jetzt mal am Beispiel wirklich von Laura und auch Sarah, werfen wir da vielleicht nochmal einen Blick drauf, weil du das jetzt auch viele Jahre begleitet hast. Wie siehst du das denn? Sieht die Förderung bei Frauen tatsächlich anders aus als bei Männern? Und wenn ja, wie sieht sie bei den einen und bei den anderen aus? Und was braucht es vielleicht mehr oder weniger? Wie siehst du es?
Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist schwerer zu beantworten. Also es war, glaube ich, für Frauen bis vor kurzem auch in der Medienbranche extrem oder deutlich schwerer Karriere zu machen als für Männer. Und ich glaube, dass es immer noch natürlich auch so ist, dass es schwerer ist. Nicht mehr so deutlich schwerer, wie es mal war, aber immer noch schwieriger.
Aus welchen
Auf
Gründen?
der anderen Seite, das kann ich gar nicht sagen. Also Film ist ja generell in seinen Ursprüngen, wahrscheinlich kommt es ja so ein bisschen aus so einer Macho oder aus so einem Männerblickwinkel. Die ersten Filmemacher, das waren alles irgendwie Männer und so Film, große Mogule. Das hat sich so ein bisschen auch entwickelt. Auch die Konstantin von Bert Eichinger ist ja auch so auch ein Prototyp der beste Produzent, den es wahrscheinlich in Deutschland gab, aber eben schon eher aus dieser Macho-Richtung kommend. Und so ist es, glaube ich, Medien sind, du musst dich repräsentieren, du musst irgendwie große Brust dich selbst vermarkten. Das ist, glaube ich, von der Grundhaltung her eher was Männer tun, dieses Gehabe. Vielleicht auch evolutionsbedingt, ich weiß es nicht genau, aber das sich so vermarkten, verkaufen, ich bin der Größte und solche Sachen. Das tun Frauen, wenn man sozusagen einen Durchschnittsstrich
Ja,
macht,
gibt es auch Studien zu, gebe ich dir recht.
deutlich weniger. Und Ich glaube, dass das ein Grund war. Und Männer haben eine Zeit lang gedacht, mit Männern ist es besser als mit Frauen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt tatsächlich geändert. Also erstens gibt es natürlich jetzt unzählige Studien, die sagen, wie wichtig es ist, dass gerade die Kombination, auch in der Führungsebene, gerade die Kombination aus männlichen und weiblichen Führungsstil und auch Grundcharakter wichtig ist. Und gleichzeitig ist es ja auch so, es gibt ja auch viel vermehrt Quoten und nicht nur jetzt in staatlich auferlegte Quoten, sondern es gibt viele Initiativen auch in der Filmbranche. Die Regisseurinnen pro Quote haben eine große Initiative gemacht, dass bitte die Sender die Projekte gleicher Anzahl sozusagen auch an Frauen wie an Männer
Ja.
vergeben. Das heißt, überall ist da so ein bisschen auch so ein Druck entstanden, und das merkt man insofern, als darauf jetzt reagiert wird. Also es werden häufig Projekte an eine weibliche Regie deswegen, unter anderem auch deswegen ausgegeben, weil die Sender da auch ein ausgewogenes Bild haben wollen. Und in Unternehmen selber hat man einfach das auch gemerkt, dass es eben wichtig ist, dass man Frauen in gleicher Weise, das heißt zu Wort kommen, ist das verkehrte Wort, sondern dass sie in gleicher Weise teilhaben und teilnehmen, auch in Führungspositionen. Und bei den Tochterfirmen der Constantin-Film ist es ziemlich gut gelungen. Da sind sogar fast schon mehr Frauen als Männer in der Geschäftsführung. Also bei der Movie sind es ja 2:1. Es gibt Tochterfirmen, da gibt es, glaube ich, nur Frauen in der Geschäftsführung. Zum Teil schon traditionell, das war zum Teil immer schon so. Und auch sozusagen das Haupthaus hat es erkannt und sucht eben auch jetzt nach weiblicher Verstärkung auf Abteilungs- und auf Geschäftsführerebene, dass man da eben mehr so einen Ausgleich schafft, weil alle merken, dass es irgendwie produktiver und irgendwie erfolgsversprechender ist, wenn man sich mischt.
Wie siehst du es tatsächlich mit der Förderung dann? Also hast du schon mal gleicherweise auch Männer gefördert oder das beobachtet? Brauchen die dann tatsächlich auch was anderes, weil du vielleicht sagst, ah, da ist schon so viel Selbstvermarktung, so viel Selbstbewusstsein da, das gebe ich jetzt mehr tatsächlich auch Frauen, die ich entwickeln möchte. Bei Männern ist es womöglich eher mal Zurückhaltung und zuhören, aktiv zuhören. Stop talking, start listening. Was gibst du da für Tipps? Wie würdest du das sehen?
Gar nicht so leicht zu beantworten. Also das hängt ja auch immer davon ab, wie ist die Person,
Ja.
wo will sie hin, will sie überhaupt Karriere machen? Also ist sie zufrieden, wenn sie ihre Arbeit ganz normal erledigt und möglichst in Ruhe gelassen wird? Solche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es ja auch, und die können durchaus auch ein wichtiges Element sein, wenn man so eine Konstante hat,
Absolut.
eine verlässliche. Also deswegen. Und die Gelegenheit, es gibt auch nicht so viele Führungspositionen, muss man auch sagen. Also man kann ja nicht auf jede Person schauen und sich überlegen, ja, die müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt, den müssen wir jetzt, den müssen wir jetzt voranbringen, weil der Platz ist ja gar nicht da.
Ja.
Das hilft einem, dann würde man sie nur für Dritte ausbilden, sage ich mal. Das führt, glaube ich, nicht dahin, wo man hin will, sondern muss es, glaube ich, sehr punktuell machen. Und da glaube ich schon, dass man auf Frauen wie auch auf Männer schaut und sich überlegt, wer könnte geeignet sein. Und Tendenz im Augenblick ist, dass man erstmal vielleicht bei den Frauen erstmal schaut und ob man jemanden dort findet. Und bei den Männern sozusagen, wenn sich jemand aufdrängt, aber nicht vielleicht so aktiv einen Blick drauf hat, wäre jetzt so ein bisschen
Ja,
mein Gefühlstand.
um da jetzt so in so ein Gleichgewicht dann auch tatsächlich reinzukommen.
Ja.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt hatten wir zu Beginn ja gesagt, meine Intro vielmehr war ja, Netzwerk ist entscheidend. Bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein sehr, sehr gutes Netzwerk auch viel für einen tun kann. Und man muss es natürlich auch adressieren im Netzwerk, dass man mal Hilfe braucht, stelle ich auch immer fest. Also, dass es auch eine große Bescheidenheit ist. Ich will ja niemandem auf die Nerven gehen und nee, und die wissen ja nicht, dass ich suche, aber ich wollte es denen jetzt auch nicht so sagen. Also da auch wirklich dieses Netzwerk nutzen. Es wird oft auch so Boys Club genannt. Also offensichtlich ist das was, was Männer besser können, dass auch wirklich so eine Hand wäscht die andere und auch wirklich so, ich brauche dich jetzt, du musst mal das und das für mich tun. Und dass der eine oder andere da noch durchaus dazu lernen kann. Wie bist du da in deiner beruflichen Karriere mit umgegangen? Du bist ja nun natürlich sehr konstant, jetzt über 16 Jahre bei der Konstantin. Also zumindest für einen Jobwechsel hast du es wohl anscheinend nicht benötigt, außer da, wo du reingesagt hast, du bist zu Konstantin gekommen und hast da mal diejenige, die schon drin war, angerufen und dann sollte die mal ein gutes Wort für dich einlegen. Das hat ja offensichtlich super funktioniert. Ich habe mal geguckt, irgendwie, ich glaube, wir sind über Xing connected. Da war auch die Anzahl der Kontakte sehr übersichtlich. Ich weiß gar nicht, waren es unter 100 oder? Also es war auf jeden Fall sehr wenig. Wie schätzt du diese Macht des Netzwerks ein? Also klar, Masse ist nicht gleich Klasse, das ist auch klar, aber wie stehst du zu Netzwerken und dieser Macht, die ja so ein Netzwerk haben kann, auch wenn man das pflegt?
Also für diese Xing und LinkedIn, da bin ich tatsächlich fast schon aus Versehen Mitglied. Das pflege ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das Angeklicke und der ist ein Freund und der hilft mir und so, das ist für mich keine verlässliche, fühlt sich für mich als keine verlässliche Basis an. Was ich schon tue, ist, dass ich versuche, überall persönlichen Kontakt aufzubauen und dass ich mich viel treffe mit Leuten außerhalb unserer Firma, die auch in anderen Branchen zum Teil sind, aber auch in derselben Branche sind, einfach um sich mit denen auch auszutauschen, gar nicht mit dem Hintergedanken, den hatte ich lustigerweise, also jetzt nicht lustigerweise, den hatte ich gar nicht, ich hatte auch nie einen Karriereplan, ehrlich gesagt, das hat sich alles so, mit Glück können sicherlich auch dazu, aber es war viel Glück dabei und auch Zufälle hat sich so entwickelt, also ich habe mir das nie überlegt, jetzt will ich das und das will ich das und das, dann muss ich da Geschäftsführer werden und so, das ist alles so generisch entstanden. Ich bin auch gar nicht der Typ dazu. Ich kann mich nicht verkaufen. Also ich versuche der zu sein, der ich bin. Ich gehe mit den Klamotten ins Büro, mit denen ich ins Büro gehe. Und das sind nicht die Klamotten, mit denen ich woanders wahrscheinlich arbeiten könnte, als bei der Konstantin-Film, die da extrem entspannt ist, auch in solchen Dingen. Also Netzwerke sind außerhalb und innerhalb der Firma wahnsinnig wichtig. Für mich jetzt außerhalb gerade, wie gesagt, habe ich jetzt keine Hintergedanken, sondern treffe die Leute, weil ich gerne mich mit Leuten treffe und gerne höre, was die tun und mich das interessiert und weil es immer wieder Sachen gibt, die man die auch fragen kann. Also heute habe ich gerade jemanden, der aus der Verlagsbranche ist und den habe ich zu bestimmten Verlagsverträgen was gefragt, weil wir hier einen Fall haben, wo es um die Frage ging, ob wir vielleicht ein Rechte zurückbekommen können, um die woanders hin zu verkaufen. Mhm. Also, dass man sich da dann auch konkret fachlich austauschen kann und Tipps bekommt in Angelegenheiten, die einen selber auch betreffen.
Ja, ja.
Innerhalb der Firma finde ich das Netzwerk extrem wichtig, um erstmal, dass man alle Informationen aus erster Hand bekommt, dass man auch sozusagen immer weiß, was Sache ist. Wenn du das so indirekt nur erzählt bekommst, geht viel verloren oder viel wird gar nicht weiter kolportiert. Also das finde ich sehr wichtig, dass man da jedenfalls auch da nicht unzählige Menschen, sondern halt so ein paar, die man schätzt. Das ist bei mir aber auch generisch entstanden, habe ich auch nicht geschaut. Jetzt muss ich mich strategisch irgendwie den muss ich jetzt kennenlernen, damit ich da und so. Es hat sich einfach so, ehrlich gesagt, auch so ergeben. Wenn man das planmäßig angeht, das kann man wahrscheinlich sogar empfehlen, das ist eine Typenfrage, dann ist beides wichtig, ein externes Netzwerk und ein internes Netzwerk. Und da kann man sich auch Gedanken zu machen, wie man das ausbauen und und verbessern kann. Ich
Ja,
glaube,
weil
es ist wichtig, dass man, es ist wichtig, dass man schafft, dass man halt Leute im Unternehmen hat, die einen schätzen. Und das kann man, der eine erreicht es so und der andere erreicht es auf die andere Art und Weise. Ich glaube, das ist entscheidend, dass man einen Förderer hat. Und ich hatte, als ich angefangen habe, der Leiter der Rechtsabteilung, der hat mich extrem unterstützt. Auch nicht im Hinblick auf eine Karriere, sondern einfach nur mich stark gemacht und mich auch fachlich mir wahnsinnig viel beigebracht. Also den ersten Brief, den ich, glaube ich, mal entworfen habe, der kam, da war jedes Wort rot unterstrichen und angemerkt, weil unpräzise, falsch oder was auch immer. Und so hat er das sicherlich das erste halbe Jahr, ging nichts raus von mir, ohne dass er das massiv gerettet hat. Irgendwann hat er dann auch vielleicht, weil er keine Zeit mehr hatte, aber irgendwann hat er mich dann laufen lassen und hat mich von da an extrem unterstützt und stark gemacht. Und das Gleiche war dann später auch, wie ich dann Geschäftsführer wurde von anderen Personen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da jemanden, dass man da jemand, so eine Key-Person hat, die einen tatsächlich nach vorne bringen will, ohne dass das tatsächlich auch, wie gesagt, ich hatte da auch da keinen Hintergedanken. Es ist einfach so entstanden.
ja, dein Chef, der auch gleichzeitig Coach war, ne? Dann für dich auch. Also wir hatten das in einem der letzten Podcasts auch mit der Caroline Sedelmeier, die auch gesagt hat, ich habe mir echt manchmal eine blutige Nase geholt und ich musste mich auch immer durchsetzen, aber mein Chef hat immer an mich geglaubt und der hat mich gepusht und das hat mir dann auch Mut gegeben. Also wieder das Zutrauen schafft Befähigung. Wenn der Chef an einen glaubt, dann ist das schon mal der erste, der wichtigste natürlich auch im Berufsleben, ist Chef, Chefin immer der erste Ansprechpartner und scheint ja bei dir auch gut geklappt zu haben. Viele rote Stifte, viele rote Unterstreichungen und trotzdem
Genau.
irgendwann freigeschwommen. Irgendwann hat es
Absolut.
schön
Das
gemacht.
Wichtige ist halt, dass der Chef selber ein hohes Standing im Unternehmen hat. Das
Das
ist,
hilft.
nur dann kann er dich ja, nur dann kann er dich ja auch stark machen. Dann, wenn der selber schwach ist, dann bringt es nichts, wenn der hinter einem steht, weil dann ist es nicht viel wert. Sondern idealerweise hat man eben jemanden, der selber extrem anerkannt ist. Und das, wenn man das, wenn man da jemanden hat, das ist einfach, das ist super.
Ja, wieder ein Tipp für viele auch. Wir haben ja viele junge auch Talente, die hier unseren Podcast hören, die immer dankbar sind. Wo muss ich mich dranhängen? Wie kann ich meine Karriere pushen? Was sind so Do's and Don'ts? Was kann ich lernen? Und gerade zum Lernen kommen wir, sage ich mal, zu unserer neuen Rubrik bei People at Work, nämlich so noch so Tipps an unsere HörerInnen. Was hat dich weitergebracht in deiner Entwicklung, in deinen Themen? Hast du bestimmte Buchempfehlungen, Podcasts? Gibt es Ausbildungen, die du empfehlst? Schieß doch mal los, wir nehmen das gerne mit.
Okay, also ich habe es gerade schon gesagt, also ich habe, es waren diese, letztendlich diese Kombination aus irgendwie authentisch sein, Zufall und sicherlich auch Können, die mich weitergebracht haben. Aber ich habe mich nie verstellt und auch nie verkauft. Das kann ich gar nicht. Das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen hinderlich. Wenn man das macht. Ich war zum Beispiel auch im Betriebsrat am Anfang, was in manchen Unternehmen auch hinderlich sein kann, wenn man dann wahrscheinlich auf der falschen Seite ist und dann wird man, kriegt man vielleicht gar nicht die Chance, dass man selber Geschäftsführer wird, also Arbeitgeber, wenn man so will, die Seite in gewisser Weise wechselt. Das habe ich auch gemacht und hatte da auch, manche haben gesagt, wenn du das machst, dann kommst du gar nicht weiter und so und ich, das ich habe so weit gar nicht gedacht, sondern ich wollte das einfach machen, habe mich einfach interessiert, das zu tun. Und ich spreche schon auch Dinge an, die unbequem sind und die vielleicht auch unangenehm sind für andere. Gehe da auch manche vielleicht auf dem Senkel, wenn ich mich in Sachen einmische, die mich eigentlich gar nichts, fachlich gar nichts angehen. Aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen auch mein, kann ich mich da auch nicht zurückhalten. Und aber die sage ich mal, also die Ehrlichkeit oder Dinge auszusprechen, ich glaube, dass das bei vielen Unternehmen gewertschätzt wird. Nicht bei allen, aber bei vielen schon. Bei uns jedenfalls, bei mir hat es jedenfalls, oder es hat mir jedenfalls nicht geschadet. Bis ich bin da jetzt, wo ich gelandet, wo ich bin, auch wenn ich da manchmal vielleicht Sachen gesagt habe, die nicht so gut angekommen sind in der Führungsebene. Aber das, ich glaube, so Tipps zu geben, ist wirklich schwierig, weil jeder so unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass man am weitesten kommt, wenn man sich nicht verstellt. Ich glaube, dass, ja, und wenn man sich selbst treu bleibt, man hat einfach, dann fühlt man sich auch innerlich sozusagen am wohlsten. Und muss nicht noch innerliche Grabenkämpfe irgendwie austragen, sondern kann dann mit einem guten Bauch ins Büro gehen und ja, was soll schon. Und ich habe auch nicht an Konsequenzen gedacht. Ich glaube, das muss man auch nicht unbedingt, was passiert, wenn oder so, sondern ich habe einfach auch häufig spontan Sachen gesagt oder getan oder eben, wie gesagt, im Betriebsrat gesagt, ich mache da jetzt mit und so. Habe da nicht so groß, keine großen Pläne geschmiedet.
Ja, das ist ja, das genau das ist ja auch eine tolle Erfahrung, die du da teilst. Also sich selbst treu zu bleiben, auch mutig zu sein, was soll schon passieren, sich selbst jeden Tag in den Spiegel schauen können, ins Gesicht sehen können, auch mal was Unbequemes ansprechen, Position beziehen, gleichzeitig aber auch fair und ehrlich bleiben. Ich glaube, das sind alles ganz wichtige Hinweise für jeden, der hier heute zuhört, wie es funktionieren kann, und wie man Karriere machen kann, ohne sich, wie hast du das gesagt, ich habe mich nie verkauft, ohne sich zu verkaufen. Also für all diese Tipps, Empfehlungen, für diesen, ja, wirklich auch sehr persönlichen Erfahrungsaustausch oder dieses Bekanntmachen deiner Erfahrung, vielen Dank an dich, Friedrich.
Ich habe noch drei Buchtipps, weil du mich da gefragt hast,
Ja,
die
sehr
soll ich dir noch
gerne, raus
geben.
damit.
Ja, es sind alles Sachbücher natürlich. Also nicht natürlich, aber weil es ja in Verbindung stehen soll mit der oder kann mit der Arbeit oder zwei davon stehen in Verbindung. Das eine Buch heißt auf Englisch Never Split the Difference, ist von Chris Voss, hat auf Deutsch den blöden Titel Kompromissloses Verhandeln, ist aber viel eleganter formuliert und das ist von einem ehemaligen FBI-Chef Unterhändler, der bei Geiselnahmen versucht hat, die Geiseln freizubekommen und mit den Geiselnehmern verhandelt hat. Extrem interessant und lesenswert, was er dafür Praxistipps gibt für jede Art von Ereignis, die einem privat oder geschäftlich sozusagen treffen kann. Das zweite Buch ist von dem Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. Kann man auch sehr, sehr gut privat wie auch beruflich nutzen. Die Wege, die ARD, der Marshall Rosenberg da einem aufzeigt, wie man kommunizieren kann und wie man mit Erfolg das auch sozusagen durchsetzen, klingt das verkehrt, aber hinbekommen kann, was man gerne erreichen möchte. Und das dritte Buch ist tatsächlich nicht geschäftlich, das ist nur privat, das ist natürlich auch kein Geheimtipp, aber ich fand das, so wie es geschrieben ist, unglaublich gut. Das ist eine kurze Geschichte der Zeit
Ja.
von Yuval Harari. Hat mir jedenfalls, gerade was zum Beispiel Religion betrifft, und die Funktion von Religion und solche grundsätzlichen Fragen, hat mir jetzt einige Augen auch irgendwie geöffnet.
Ja. Vielen Dank dafür. Nehme ich auf jeden Fall in den Podcast-Text. Könnt ihr dann, ihr und sie, dann gerne nachlesen und werde ich verlinken. Ja, damit wären wir am Ende. Vielen Dank, lieber Friedrich, für die vielen Einblicke.
Gerne. Vielen Dank dir.
Herzlichen Dank von People at Work an Dr. Friedrich Rathmann. Vielen Dank auch an der Stelle für Ihr und euren unermüdlichen Input zum Podcast. Wir freuen uns über jedes einzelne Feedback. Wie immer wünsche ich Ihnen und euch sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld alles, alles Gute für die nächste Zeit. Thank you.